Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Aesculap Akademie. Dieses Mal widmen wir uns dem aktuellen und spannenden Thema Aufbau eines AVZ. Ein solches Versorgungszentrum entsteht derzeit mit den Gateway Clinics am Frankfurter Flughafen. Zu Gast bei Medizin aufs Ohr, Professor Hans Tinneberg, ärztlicher Direktor der Gateway Clinics. Der Gynäkologe und ehemalige Chefarzt in Bielefeld, Direktor der Frauenklinik an der Uniklinik Gießen und Gastprofessor, ist Endometriose-Spezialist und spricht im Medizin aufs Ohr auch über aktuelle Entwicklungen in der Frauenheilkunde. Medizin aufs Ohr, dieses Mal mit dem Blick auf den Aufbau medizinischer Versorgungszentren. Und wir haben uns ein nicht ganz gewöhnliches AVZ ausgesucht, das im Werden ist. Außerdem gehen wir auf neueste Entwicklungen in der Frauenheilkunde ein und wollen von unserem heutigen Gast etwas über die Karriereplanung junger Medizinerinnen und Mediziner am Rande auch noch hören. Herzlich willkommen, Professor Hans-Rudolf Tinneberg.
Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
Professor Tinneberg, ich kann nur Ausschnitte liefern Ihrer Vita, Studium in Kiel, Promotion 1978, Facharzt für Gynäkologie, spezielle gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Betriebsarzt an der Uniklinik in Kiel, Auslandsaufenthalte zum Beispiel in Australien und Harvard, Oberarzt, Chefarzt in Bielefeld, Direktor der Frauenklinik an der Liebig-Universität in Gießen, Spezialisierung auf Endometriose, darüber werden wir auch reden, ein paar Takte. Leitende Aufgaben in Frankfurt und Kassel, Gastprofessor in Bangkok und Krakau, Vorstandsvorsitzender der Akademie der Landesärztekammer in Hessen und Vorsitzender der dortigen Ständigen Kommission Reproduktionsmedizin, sowohl wie auch Gründungspräsident der Europäischen Endometriose-Liga. Langes Medizinerleben, das Sie aufweisen können. Und würden wir alle Ämter und alle Preise und alles, was Sie in Ihrem Leben gemacht haben, aufzählen, dann wäre der Podcast schon vorbei. Das ersparen wir uns. Und ich hoffe, dass die Ausschnitte, die ich geliefert habe, einigermaßen okay sind für Sie, ja?
Absolut. Absolut. Großartig. Vielen Dank.
Nochmals danke, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Und ich möchte mit einer vielleicht banal wirkenden, aber sehr tiefgreifenden Frage beginnen. Ist die Gynäkologie wirklich die schönste medizinische Disziplin, weil sie dort gegenwärtig ist, wo Leben beginnt?
Ehrlich gesagt, hat sich mir die Gynäkologie oder die Frauenheilkunde erst später erschlossen. Ich wollte eigentlich Kardiologe werden.
Ah, ja.
Und mehr oder minder auch durch meine Zeit in Australien. Das war ja zu einer Zeit, als es schwierig war, hier eine Anstellung als Assistent zu bekommen, hat sich das so ergeben, dass ich dann, weil ich meine Doktorarbeit auch in der Frauenklinik gemacht hatte, dann nur eine Stelle in der Frauenklinik bekam. Ich habe mir gesagt, ist gut, ein bisschen Gynäkologie zu machen, dann verstehst du Frauen besser. Ob das nun wirklich ob es geklappt hat, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall war das dann der Zugang dazu. Und ich dachte mir so, nach ein, zwei Jahren, dann wechselst du eben in die Kardiologie. Daraus ist nichts geworden. Und mittlerweile muss ich sagen, dass ich Ihre Aussage absolut unterstreichen kann. Das liegt daran, die Frauenheilkunde ist das größte zusammenhängende Fach. Sie haben so unterschiedliche Bereiche wie die ganz normale benigne oder gutartige Gynäkologie, aber auch die Onkologie, die Urogynäkologie, die Reproduktionsmedizin und Endokrinologie und vor allen Dingen das große Gebiet der Geburtshilfe. Also zum Teil ganz unterschiedliche Dinge. Und wir haben in der Reproduktionsmedizin die Unterstützung bei der Schaffung neuen Lebens. Wir haben mit der Geburtshilfe dann einen Zwischenendpunkt dessen, was man mit begleitet hat, die Geburt. Und wir haben leider natürlich auch mit der Onkologie dann das Ende. Also die gesamte Lebensspanne wird umfasst.
Absolut plausibel. Gibt es bei diesen Disziplinen innerhalb der Gynäkologie irgendetwas, wo Sie sagen würden, ja, das ist meins?
Ja und nein. Ich würde mich nicht so weit eingrenzen wollen, zu sagen, nur das mache ich. Und so ein bisschen ist es so mit der Endometriose. Ich habe mich seit vielen Jahrzehnten damit beschäftigt und setze mich dafür ein. Ich sehe auch ein Ungleichgewicht zwischen Rücksichtung von Männern und Frauen mit der Medizin darin sich widerspiegeln. Aber ich muss wirklich sagen, also die operative Gynäkologie hat sich rasant entwickelt. Und ich hatte ja das große Glück, in Kiel während meiner Assistentenzeit den Pionier der Medizin minimalinvasiven Chirurgie den Professor Kurt Semm als meinen Mentor zu sehen, der mit mir dann auch viel nach USA gereist ist, um dort Kurse zu machen. Und das ist etwas Besonderes, aber auch die Geburtshilfe ist etwas, was so enorm viele spannende Momente umfasst, dass ich das auch ganz begeisternd wert finde. Nur ich kann nicht auf dem allerneuesten Stand bleiben und deswegen ist die Endometriose eigentlich übrig geblieben, zusammen mit der Reproduktionsmedizin.
Vielleicht können wir über beides ganz kurz eine Einlassung machen. Endometriose ist nach wie vor auch eine Begrifflichkeit in der Medizin, die nicht allen gegenwärtig sein mag. Wie übersetzen Sie das?
Also Endometriose ist ein so gespreizter Begriff, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass viele potenzielle Patienten allein des Begriffs wegen sagen, ich könnte Endometriose haben. Glücklicherweise ist die Aufklärung über dieses Erkrankungsbild, wo also Gebärmutterschleimhaut in Regionen innerhalb des Körpers versprengt ist, wo es eigentlich nicht hingehört. Und dort wird dann ein Unwesen getrieben. Und die Endometriose als Erkrankung ist so gemein, dass sie die eigene Zufuhr von Blutgefäßen und Nerven bewirkt, sodass es auch wehtut und zum Teil so ausgeprägt ist, dass Frauen ihr normales Leben ja auch gar nicht führen können. Was wiederum auch einen volkswirtschaftlichen Aspekt hat und so weiter.
Na klar. Das andere Stichwort war die Reproduktionsmedizin. Da fällt mir natürlich sofort unsere Gesellschaft ein. Reproduziert wird später im Leben und noch später im Leben, die 40, die 45-Jährigen. Ich habe von irgendeinem Hollywood-Star gerade gelesen, die ist mit 50 Mutter geworden kürzlich. All das geht, hätte man vor 30 Jahren vermutlich gesagt, lass mal die Finger davon, das wird nichts mehr. Ist das ein Feld, wo wir ständig neue Frontiers, also neue Grenzen sehen und Dinge herausschieben und hinausschieben und diejenigen, die gerne halt Kinder haben wollen, denen immer, immer besser helfen können?
Also man muss unterscheiden zwischen den Möglichkeiten, die bestehen und dem, was gemacht werden darf. Und in Deutschland sind wir besonders restriktiv, auch im europäischen Vergleich, insbesondere auch im internationalen, kontinenteübergreifenden Bereich. Und wir sind weit davon entfernt, was mal einem australischen Reproduktionsmediziner vorgeworfen wurde. Da war auf der Frontseite eines Magazins stand, The Man Who Plays God. Also wir sind überhaupt nicht in der Lage, Gott zu spielen oder auch nur annähernd in diesen Bereich hineinzugehen. Was wir machen können, ist, wir können unterstützen dabei. Und diese Unterstützung, haben Sie vollkommen recht, ist mittlerweile so ausgeprägt, dass wir vielen, vielen Menschen helfen können. Aber man muss natürlich dabei auch ethisch-moralische Rahmenbedingungen respektieren. Und die sind bei uns enger als in anderen Ländern. Da könnten wir aber mindestens zwei Podcasts noch drüber machen.
Und über polygenetische Risikofaktoren, die man vordeterminieren kann und dann gucken kann, wie soll das Kind denn und so weiter. Also diese Büchse der Pandora wollen wir gar nicht aufmachen. Sie haben ein Stichwort geliefert, Gerechtigkeit in der Frauenmedizin. Und auch hier würde ich ganz gerne einen kleinen Takt zu hören. In dem Sinne haben wir grundsätzlich Nachholbedarf, was Frauengesundheit angeht. Also Stichwort aus dem Pharmabereich, Medikamente werden in den Zulassungsphasen hauptsächlich an Männern getestet. Also solche Defizite scheinen immer noch da zu sein. Ist das in Ihrer fachlichen Beobachtung auch so?
Absolut. Und vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Auch wenn grundsätzlich allgemeinpolitisch ja eine Gleichstellung der Frau und damit Gleichberechtigung stark forciert wird, so ist in der Praxis es leider doch so, dass wir eine männerdominierte Gesellschaft haben. Und das spiegelt sich in vielerlei Aspekten wider, auch eben in der Medizin. Nicht nur, wer die Akteure sind, sondern auch, wie die Betrachtung der Bedeutung von Erkrankungen sind. Und da sind Frauenerkrankungen in der Regel etwas benachteiligt. Das ist zumindest meine ganz persönliche Wahrnehmung. Und ich habe mit Erstaunen festgestellt, die Frau eines Kollegen, die Frau Dr. Hamm, ist gerade dabei, ein Buch zu schreiben über Kardiologie für Frauen. Und das ist ein ganz bedeutender Bereich, weil oftmals Herz-Kreislauf-Erkrankungen von Frauen nicht wahrgenommen werden, weil sie sich anders äußern. Also auch die Diagnostik muss speziell auch für Frauen geführt werden und aber natürlich auch die Therapie muss das berücksichtigen.
Eine komplett neue Medizin, die sich da auftut.
Absolut.
Ne? Also auch für die jungen Menschen, die jetzt in Ausbildung sind sozusagen, ne? die dann plötzlich nochmal die Sinne schärfen müssen, übersetzt gesagt.
Also wenn Sie die neue Generation an Medizinstudenten, aber natürlich trifft das auch aufs Pflege- und Assistenzpersonal genauso zu, wenn Sie das ansprechen, dann ist eine Idealforderung natürlich, dass man die neuen biologischen, auch zellbiologischen Erkenntnisse umsetzt in ein neues Verständnis von Gesundheit. Also wir sind ja eigentlich primär dazu da, Gesundheit zu erhalten und zu fördern und sekundär natürlich auch Krankheiten zu behandeln. Aber das nimmt den meisten Raum ein, weil das eben das ist, was einen auch belastet. Und da ist das Gendern etwas extrem Wichtiges, was berücksichtigt werden muss.
Endometriose haben wir schon ein paar Takte zugehört. Sie haben bedeutende Abschnitte Ihres Lebens dieser Erkrankungsart gewidmet. Vielleicht spiegelt sich auch hier so ein bisschen traditionelle Ungerechtigkeit, weil ich kann mir vorstellen, dass bis vor 20, 30 Jahren eine Patientin zum Arzt kam und der Arzt ihr gesagt hat, Mensch, durch diese Schmerzen musst du durch, weil keine Hilfe möglich war oder auch die Sensorik dafür, auf das Leiden einzugehen, nicht ausgeprägt genug war. Wie viel hat sich da geändert aus Ihrer Sicht? Wie viel besser können Sie den Frauen, den betroffenen Frauen helfen heute als vor einigen Jahrzehnten?
Also wenn Sie das ansprechen, dann muss man zum einen eine gesellschaftspolitische Komponente dabei berücksichtigen und zum anderen die medizinische. Gesellschaftspolitisch war es so, wir haben vor einiger Zeit mal eine Umfrage bei Karstadt gemacht, ja, und haben dann so die Verkäuferin dort befragt, wie ist es denn, was halten Sie von Frauen, die wegen der Regelblutung, wegen der schmerzhaften Regelblutung dann zu Hause bleiben? Ein vernichtendes Urteil. Und Frauen haben anderen Frauen gegenüber keine Toleranz gezeigt, dass man da auch unterscheiden muss. Es war, und das ist ein allgemein Konsens gewesen, wenn Frauen ihre Regel haben, okay, dann haben sie eben Schmerzen. Und es wurde überhaupt nicht differenziert zwischen einem leichten Unwohlsein und Ziehen und zwischen heftigen oder auch sogar heftigsten Schmerzen mit Ausstrahlung in Beine, in die Darmfunktion und so weiter. Da ist es so, dass auch in der Wechselwirkung zwischen Medizinern und Frauen Selbsthilfegruppen entstanden sind, auch in Deutschland, aber auch weltweit, die sich gegenseitig auch vernetzen und unterstützen. Und in einigen Ländern, in Europa allen voran Frankreich, ist das in die Politik eingegangen, sodass man bestimmte Verbesserungen für Frauen während der Menstruation oder durch menstruationsbedingte Probleme geführt hat. Ich bin kürzlich in Kenia gewesen und da ist es so, da nennen die Frauen der Selbsthilfegruppe sich Endo-Warriors. Sie kämpfen für das Recht der Frauen, dass diese Erkrankung, dieses Problem auch erkannt wird und dass man sich dem annimmt. In der Medizin ist es so, dass wir zwar immer noch einen Mangel an Forschungsförderung haben, aber die Diagnostik hat sich dramatisch verbessert, dadurch, dass man erkennt, dass man mit der Ultraschalldiagnostik, die ja leicht verfügbar ist, auch Tumoren im Unterleib besser erkennen kann, ganz klar abbilden kann. Es gibt jetzt Messenger-RNA-basiert Verfahren, auch die in neue Tests Eingang gefunden haben. Und das ist meine Hoffnung für die Zukunft, obwohl es auch gute Medikamente gibt, die aber alle den Nachteil und das Problem haben, dass Schwangerschaften damit nicht vereinbar sind und Kinderlosigkeit ist ein Problem bei der Endometriose. Aber wir hoffen, dass wir basierend auf der Messenger-RNA-Technologie auch dort zielgerichteter Medikamente entwickeln können, so wie es bei den Impfungen jetzt erfolgt ist, um wirklich dann exakt eine Endometriose behandeln zu können.
Endometriose, Regelschmerzen, wir könnten jetzt noch mal mehr sagen, zum Beispiel zur Menopause, ja. Aber dann müssen wir 4 Podcasts machen und wir wollen jetzt gerne zum zweiten Thema kommen, zu den Gateway Clinics. Wir treffen uns hier am Frankfurter Flughafen, noch nicht in den Kliniken, weil sie noch im Bau sind, sondern in einem Gebäude ganz in der Nähe mit Blick auf Start- und Landebahnen. Können Sie mal kurz erklären, was sind die Gateway Clinics?
Also die Gateway Clinics sind Produkt von einem jahrelangen Wunsch und Streben von einem mittlerweile sehr guten Freund von mir, Philipp Ballonier, der als BWLer mir viele Dinge auch in der Mediziner Weiterbildung gemacht hat. Und wir haben schon vor über 10 Jahren gesagt, im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt fehlt ein spezielles Operationszentrum, was moderne Technologien berücksichtigt, insbesondere minimalinvasive Operationsverfahren. Und wir sind nie fündig geworden. Und dann plötzlich mit dem Übergang, mit der Entwicklung dieses neuen Stadtteils Gateway Gardens hat sich die Möglichkeit ergeben, in eine Bestandsimmobilie hineinzugehen. Und das zu einem Zeitpunkt, als wir das anfingen, das ist ja jetzt 2,5 oder 3 Jahre her, da war so, zeichnete sich so am Horizont ab, dass die Medizin auch Veränderungen erfahren wird mit der Ausrichtung auf mehr Ambulantisierung und auch mehr kurzstationäre Eingriffe. Also das Krankenhauswesen ist ja im Moment in einer Umwälzungsphase ungeahnten Ausmaßes, wo viele schimpfen und meckern, aber viele auch sehen, dass das viele Vorteile bietet. Mit den Gateway Clinics ist es so, dass wir hier jetzt ein Modell respektabler Größe aufbauen. Es wird also 4 Operationssäle haben, die topmodern ausgestattet sind und 17 Betten, also eine kurzstationäre Überwachung und Betreuung auch möglich ist. Wir haben hier die Möglichkeit, und da ist natürlich der Standort Frankfurter Flughafen super geeignet, alles an Technologien anzuwenden. Also wir haben eine fantastische Internetversorgung, wir haben eine tolle Verkehrsanbindung. Ich glaube, das ist sogar der verkehrsgünstigste Standort in ganz Europa, wo man also alles, die Autobahn Nord-Süd, die Fernbahn, die S-Bahn, den internationalen Flughafen und so etwas hat.
Sie sind ärztlicher Direktor. Auf der einen Seite könnte man denken, ja Mensch, Professor Tinneberg macht Downsizing von großen Chefpositionen in großen Universitätskliniken. Auf der anderen Seite könnte man sagen, er ist so ein Frontrunner einer medizinischen Entwicklung, die wir haben. Und die dritte Beobachtung wäre, wenn ich jetzt ganz böse argumentieren wollen würde, na klar, da am Frankfurter Flughafen, da kommen dann die Saudis reingeflogen und die aus den Emiraten, die irgendwelche Wehwehchen haben und eine schnelle Operation brauchen und die kommen rein, zahlen eine Menge Geld und gehen dann wieder. Was sagen Sie zu solchen Anwürfen? Oder zu allen drei Themen?
Also prinzipiell, ich habe nichts dagegen, mit sehr guter Medizin auch gutes Geld zu verdienen. Ja, in vielerlei Beziehungen ist es so, dass Geldverdienen geächtet ist. Was ich bedauerlich finde, weil auf diese Weise auch keine Entwicklung stattfinden kann. Was ich mir wünsche, ist, dass wir allen, die es brauchen, diese Form der Medizin zugänglich machen können. Und dafür ist erstmal die grundsätzliche Basis geschaffen. Das können wir hier machen. Das Downsizen, das ist schon richtig. Und ich habe mir auch überlegt, will ich das überhaupt? Will ich jetzt kleinere Eingriffe machen? Aber bei genauer Betrachtung wundert man sich, was man alles ambulant und kurzstationär durchführen kann. Und gerade in meinem Fachgebiet ist es so, dass 80%, wenn nicht mehr, der Eingriffe auf diese Weise gut und sicher erfolgen können. Das ist ja das Wichtige. Ich habe mittlerweile, und das ist dieser Position als medizinischem Direktor geschuldet, gelernt, dass auch in vielen anderen Bereichen Eingriffe, die ich immer mit längerem stationären Aufenthalt verbunden habe, schon ambulant oder besser noch kurzstationär durchgeführt werden können. Und das ist auch gut so. Ja, das lange Liegen im Krankenhaus hat viele Nachteile, ob wir jetzt hygienischer Art oder auch psychischer Art und sowas sehen, das brauchen wir nicht mehr.
Würden wir zu weit gehen, wenn wir sagen würden, dass die Medizin insgesamt sich möglicherweise tatsächlich wegbewegt vom Krankenhaus der Maximalversorgung und hin zu AVZen, weil die Diagnostik zunehmend anders läuft mit Einfluss von Digitalisierung, am anderen Horizont mit dem Einfluss von künstlicher Intelligenz, ganz, ganz gewiss. Wir tragen heute schon alle Apps, zählen unsere Schritte. Natürlich wird in unmittelbarer Zukunft bei der Mehrheit von uns Blutdruck, Vitalwerte und so weiter ohnehin ständig gemessen. Das heißt also, dieser Part fällt dann aus. Und wenn ich dann wirklich einen Anfangsverdacht, einen Befund habe über digitale Überwachung, erst dann kontaktiere ich überhaupt medizinisches Fachpersonal und in der Fortschreibung gehe ich dann möglicherweise in ein AVZ, was mein spezielles Anliegen adressieren kann. Also wird das so aussehen irgendwann mal in einer mittleren Zukunft?
Ich denke, dass Sie dort wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Ich möchte gerne noch herausstellen, also es soll nicht missverstanden werden, wir brauchen unbedingt Krankenhäuser der Maximalversorgung. Wir brauchen auch Zentren, die sich mit der Forschung befassen. Da sind wir hier ja in einem hervorragenden Gebiet, also Universitätsklinikum Frankfurt, Mainz, Gießen und auch natürlich die Industrie, die zum Teil hier ist. Also, aber die Medizin wird sich dramatisch verändern und wir haben jetzt für Gateway Clinics schon vorgesehen, dass wir natürlich telemedizinische Aspekte, soweit sie denn gestattet sind, auch nutzen, dass wir eine engere Anbindung auch postoperativ an unsere Patienten ermöglichen, indem wir diese Wearables oder andere Kommunikationsformen haben, was dann natürlich auch den Kontakt und die enge Anbindung zu internationalen Patienten ermöglicht und verbessert. Und ein Punkt noch, Sie hatten das wiederholt schon angesprochen, die künstliche Intelligenz. Wir kommen ja ohne künstliche Intelligenz gar nicht mehr aus. Also meine Medizin ist eine Erfahrungswissenschaft und von daher gesehen, diese riesige Fülle an Fakten kann man sich nicht merken. Das kann auch nicht mehr im Studium abgebildet werden. Wir müssen es lernen, in der Zukunft Zusammenhänge zu verstehen. Die Fakten kann uns die Digitalisierung und mit Unterstützung der künstlichen Intelligenz auch die Interaktion mit diesen Systemen viel besser liefern, als wir das sonst machen können. Und das müssen wir nun nutzen.
Sie haben angesprochen vorhin, soweit es zugelassen ist. Da steckt natürlich auch eine Menge drin, nämlich die Frage, sind wir unterwegs auf einer medizinischen Einbahnstraße mit der Regulatorik der Europäischen Union und unseres Landes?
Also ich würde die Hoffnung oder ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir auch in der Medizin zu auch einem Bürokratieabbau kommen und auch die zum Teil weit über das Ziel hinausschießenden Regulierung, gerade auch bei der Datenerfassung, dass wir das verlieren können. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass das Pragmatische uns so ein bisschen abhanden gekommen ist. Wir versteigern uns leicht, mit wir meine ich auch im Wesentlichen unsere Politiker, die das ja letzten Endes gestalten können. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir von unseren Zielen geleitet werden und nicht davon, was auf dem Weg dahin jetzt vorrangig wichtig ist. Natürlich ist das heikel, dass die Digitalisierung ist ein sehr mächtiges Instrument, aber es nur jetzt in Kästchen zu packen und zu bändigen, einzuschnüren, das bringt uns nicht weiter.
Also ich hoffe, es wird gehört in Berlin, in Brüssel, dieser Anwurf. Medizin aufs Ohr ist der Podcast der Aesculap Akademie. Die Aesculap Akademie kümmert sich um Fortbildung von medizinischem Personal. Und deshalb müssen wir als drittes Kapitel sozusagen in unserer Episode auch nochmal ein bisschen über HR sprechen, über Personen, über Personal. Und da würde mich speziell interessieren, wo kriegen Sie denn für die neue Klinik hier am Frankfurter Flughafen die Exzellenten, die tollen, die besonderen Leute her?
Das war eine Frage, die wir uns zu Beginn auch gestellt haben. Ja, wie machen wir das denn? Und wir hatten so einen Grundstock von Personen, die sich untereinander kannten und auch von der Exzellenz wussten. Und was wir jetzt feststellen können ist, nachdem eine Homepage gatewayclinics.com, denke ich, eingerichtet wurde und auch so in Frankfurt darüber gesprochen wurde, dass wir proaktiv angesprochen werden und wir uns dann eigentlich schon so ein bisschen auch Personal aussuchen können. Und bei Ärzten ist es so, dass wir gezielt bestimmte Ärzte ansprechen, aber auch gezielt von Ärzten, also von potenziellen Operateuren angesprochen werden, was nicht die Norm ist, ja, weil eher es so ist, dass gerade die Guten sich sehr zurückhalten und eher sehr vorsichtig sind. Und ich bin sicher, wenn jetzt der Klinikbetrieb schon aktiv aufgenommen ist, dass das nochmal so einen Sprung nach oben oder nach vorne nehmen wird.
Absolut faszinierend. Aber die gehen dann den großen Krankenhäusern, den großen Häusern dann irgendwie verloren, die Leute.
Ja,
ne?
Das stimmt. Aber da nimmt man mir sicherlich nicht übel, dass ich kein schlechtes Gewissen habe.
Also, vollkommen klar. Also. Noch eine Frage zu Aus- und Weiterbildung. Also ganz ehrlich, ich möchte aus anderen Gründen ohnehin heute nicht mehr 20 sein, aber die jungen Menschen, die jetzt ein Medizinstudium machen, wir haben jetzt in den wenigen Minuten, die wir miteinander reden, so viele Aspekte gehört, zusätzlich zu der fachlichen Qualifikation zusätzlich zu dem, was Sie Ihr Leben lang gemacht haben, zu den ruhigen Händen, die Sie benötigen. Das ist ja nach wie vor etwas, was man der Herrgott oder die Physis oder was auch immer einem gegeben hat, wo man gar nicht so viel für kann. Aber zusätzlich zu all der Theorie, all dem Üben, all der ruhigen Hand, müssen Sie heute Daten können, müssen Sie heute, wir haben es angesprochen, näher auf Gentrifizierung, auf Frauenmedizin beispielsweise eingehen, denn immerhin wird das die Hälfte Ihrer Patientinnen sein, etc. pp. Also die Anforderungen werden immer größer. Haben wir eine Einlösung des Schecks, wo drauf steht lebenslanges Lernen jetzt, besonders in der Medizin?
Also ich denke mal, in allen Bereichen, die einem ziemlich rasanten Fortschritt unterliegen, ist lebenslanges Lernen angesagt. In der Medizin, das ist ja nun der Bereich, den ich am besten beurteilen kann, ist es so, dass ich meine, die Ausbildung im Studium muss geändert werden. Wir haben immer noch ein ziemlich veraltetes Konzept an den Universitäten, auch an anderen Universitäten. Wie gesagt, ich bin ja jetzt in Krakau noch als Teilzeitprofessor tätig.
In Englisch nehme ich an, nicht in Polnisch.
Ja, nein, ja. Ich spreche leider kein Polnisch. Und das ist meistens, also das, was ich mache, ist meistens Vermittlung von Operationstechnik. Aber das Konzept ist immer noch sehr hierarchisch aufgebaut, traditionell und ist immer so, mach du mal, warte du mal und das wird irgendwie schon gehen. Wir müssen sehen, dass die jungen Medizinerinnen und Mediziner hingeführt werden auf die hochanspruchsvollen Aufgaben und da müssen sie Vernetzung lernen. Vernetzung von Informationen, aber auch die Vernetzung innerhalb der Gegebenheiten. Ein weiteres, was sie lernen müssen, was nie unterrichtet wurde oder beigebracht wurde, ist, mit Managementaufgaben zurechtzukommen. Mhm. Egal, ob sie jetzt in einer Praxis als niedergelassene Arzt oder Ärztin tätig sind oder als Oberarzt in einem Haus oder als Chefarzt oder in übergeordneten Organisationen tätig sind. Sie müssen Management können. Ja? Und es wäre natürlich auch gut, wenn man schon früh mit wirtschaftlichen Aspekten vertraut wird. Leider ist es so, dass unsere Medizin ziemlich in die Ökonomisierung abgerutscht ist. Auch darüber könnte man lange sprechen, über die Vor- und Nachteile dieses Vorgehens. Aber Faktum ist, wir müssen so etwas auch beherrschen. Und man kann nicht sagen, ja, also ihr lernt jetzt die Anatomie und alles mögliche andere und habt dieses Faktenwissen, aber das andere müsst ihr irgendwie selbst sehen, sondern das muss strukturiert auch beigebracht werden. Nur so kann man sicherstellen, dass es auch für die Bedürfnisse angemessen auch weitergegeben wird.
Reicht für all das unsere intellektuelle Kapazität aus?
Ich denke schon mal ja. Also ich bin da außerordentlich optimistisch. Es ist so, dass wir, glaube ich, alle so einen angeborenen Reflex haben. Wenn es zu viel wird, dann schaltet das Gehirn sowieso aus.
Das will unser Stammhirn, ne?
Genau.
Das will Ruhe haben.
Und es will nur das notwendige Wissen und das andere wird abgespeichert. Aber wenn man das wieder abrufen kann und wenn man, das hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen, wenn man sich auf die ganzen Informationsebenen zurückziehen kann, die es ja nun mal gibt oder die man sich auch selbst schaffen kann, dann habe ich da eigentlich gar keinen Zweifel, dass das klappen wird.
Wird es ein Jobsharing, letzte Frage zu diesem Bereich, im OP tatsächlich in naher Zukunft geben, wo Ärzte und letztendlich ITler oder Datenleute, die dann halt mit einem Tablet im OP zugegen sind, das Personal dann irgendwie ergänzen und die Notwendigkeit für flachere Hierarchien demonstrieren werden?
Also was jetzt schon absehbar ist und es gibt Bestrebungen dazu und das ist auch etwas, was wir hier mit begleiten wollen, mit den Firmen, die uns hier ausgestattet haben und ausstatten. Wenn ich nur an den Operationsroboter denke. Der Operationsroboter ist im Moment ein dummes Teil. Es ist übersetzt nur Bewegung, die ich durchführe, in Bewegung an anderer Stelle. Aber es wird zunehmend möglich sein, diesen Roboter mit einer Intelligenz, auch vielleicht einer künstlichen Intelligenz auszustatten, sodass zum Beispiel Daten aus bildgebenden Verfahren mit einfließen in die Operation. Dass also das Bild, was mit einer endoskopischen Kamera aufgenommen wird, dann abgeglichen wird mit einem MRT, mit einem CT, mit sonst wie Sachen. Wenn ich ein Medikament spritze, um Fluoreszenzen im Körper zu erzeugen, dass auch das überführt wird in diese Logistik. Und das braucht natürlich andere Fachleute. Also Mechatroniker, Medizintechniker, ITler jeglicher Ausprägung, denn also da soll man auch den Mediziner nicht überfordern, obwohl auch der natürlich andere Bereiche mit umfassen kann. Also es kann sein, dass das Bild des Operateurs sich auch ändert.
Ja, ja. Also Mediziner muss zumindest mal das Grundverständnis auch für die Daten mitbringen oder erwerben auf dem Weg. Ne?
Ja.
Ganz klar. Professor Tinneberg, ich bedauere ein bisschen, dass wir nicht eine Staffel von 5, 6 Podcasts machen miteinander. Wir schließen Medizin aufs Ohr immer gerne mit einer Episode, mit einer Anekdote, einem Witz vielleicht sogar aus dem beruflichen Leben unserer Gäste. Manchmal geht es nämlich sehr, sehr ernst zu. Sie begleiten natürlich die wunderbare Disziplin der Gynäkologie, wo es viele, viele Sternstunden, also viel Licht gibt und natürlich auch viel Schatten, aber in anderen Disziplinen gibt es dann eben überwiegend Schatten, logischerweise. Also Sie sind da schon prädestiniert dafür, dass Sie ein positives Medizinerleben mit sicher auch vielen Anekdoten und vielen Geschichten leben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ein paar Stunden hätten, uns solche Episoden zu erzählen, aber mit der Bitte um eine kürzere Episode wollen wir gerne Medizin aufs Ohr schließen. Bitte sehr.
Also, Sie haben recht, die lustigen Momente sind vielfältig. Meistens ja mit anderen Kollegen auch zusammen oder so eine Situationskomik. Aber woran ich schon häufiger denken musste, ist eine Situation, die sich während meiner Assistentenzeit in der Kieler Geburtshilfe zugetragen hatte. Da hatten wir eine sehr übergewichtige Patientin. Und man muss wissen, wie das Gewicht einer Patientin ist für Narkose, für viele andere Dinge. Und sie war schon hochschwanger und extrem unförmig. Wir haben sie auf eine Waage gestellt und die Waage konnte gar nicht so viel anzeigen. Die Waage ist zerstört worden. So, und dann haben wir gesagt, so, was machen wir dann nun? Wie kriegen wir das gelöst? Und wir haben gesagt, wir sind jetzt schlau. Wir stellen die Patientin auf ein Brett, wo 2 Waagen drunter sind, sodass wir das halbieren können. Und auch diese beiden Waagen wurden dann zerstört. Ja? Allein durch das Betreten des Brettes, war vielleicht auch nicht besonders klug, aber auch diese Waagen waren kaputt und dann ist natürlich das Problem, wie kriegen wir das jetzt hin? Und dann haben wir sie mit einem Krankenwagen an den Kieler Nordostseekanal gefahren.
Nein, ich ahne.
Dort gab es eine Waage für so mittelschwere Güter, bekannt als Sackwaage, und dort wurden dann 252 Kilo ermittelt, was ja auch recht erheblich ist. Ja. Das war, ich hoffe, war nicht zu erniedrigend für die Patientin.
Ja, aber ich wollte gerade fragen, ist überliefert, was die Dame gesagt hat?
Die war eine durchaus freundliche Patientin, die äußerst traurig war, dass sie nun 3 Waagen zerstört hatte in der Klinik. Aber die hat das nicht übel genommen. Aber trotzdem ist es natürlich ein Aspekt, den man dabei berücksichtigen muss. Ja.
So eine Geschichte habe ich noch nie gehört. Großartig, wunderbar. Professor Hans Tinneberg, ganz zum Schluss, wann geht's los hier
bei den Gateway Clinics?
Am 5. August 2024. Richtig. Ich drücke die Daumen, dass das gut läuft und bin gespannt, ob diese vielen, vielen Aspekte, die wir genannt haben, wo solche kleineren Einheiten viel Zukunft besetzen können, ob das so aufgehen wird und möglicherweise auch unser Gesundheitssystem insgesamt sehr stark beeinflussen wird. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Das war Medizin aufs Ohr mit Professor Hans Tinneberg. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolab-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Escolab-Akademie.